Wüstewelle 96.6, ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio. Sophia und Micha sind da von den Dragons, den Cheerleadern, vor allem beim SSC Tübingen. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Klärt uns doch mal auf, was ist Cheerleading eigentlich genau?
Ja, Cheerleading ist erstmal ein Mix aus ganz vielen verschiedenen Sportarten und kommt ursprünglich aus der USA. Und da machen wir einen Mix aus auf der einen Seite Tanzen, aber auch ganz viel akrobatische Elemente. Wir sind viel mit Sprüngen aktiv, bauen Hebefiguren, aber meiste Zeit werfen wir auch gerne mal Leute in die Luft. Also ein bunter Mix aus ganz vielen verschiedenen.
Wie seid ihr dazugekommen? Wie war euer Weg zu den Dragons und zum Cheerleading?
Also ich bin letztes Jahr nach Tübingen gezogen und dachte, ich muss irgendeinen Sport machen. Und weil viele Sachen doch sehr teuer sind, habe ich mal im Unisport geguckt und bin da über das Cheerleading gestolpert. Und ich kannte das schon, weil meine Cousine das früher gemacht und dachte, oh, das klingt cool, das probiere ich mal aus. Und so bin ich dann da reingerutscht über den Unisport.
Es gibt dann, wie ist da die Vernetzung? Weil der SSC ist ja ein Verein, hat ja per se jetzt nichts mit der Universität zu tun.
Genau, wir haben seit einigen Jahren eine Kooperation mit dem Unisport. Das heißt, wir sind auf der einen Seite, kann man Cheerleading als ganz regulären Vereinssport über den SSC betreiben. Auf der anderen Seite kann man das auch über den Unisport, einfach als normales Kursprogramm. Und da haben wir auch ganz viele Leute, die eben über den Unisport angefangen haben und sich dann aber so viel dafür interessiert haben, dass sie dann tatsächlich in den Verein beigetreten sind.
Und wie unterscheidet sich das Angebot? Ist das im Prinzip dasselbe? Ist nur halt die andere Halle?
Genau, das ist im Endeffekt dasselbe. Wir haben auch die gleichen Trainingszeiten und die gleichen Trainer. Das ist einfach nur quasi der Modus, wie man da sich anmeldet.
Neue Möglichkeit, auch Personal oder Aktive zu
genau,
rekrutieren.
Das ist unsere Rekrutierungsmaßnahme, genau.
Machen da viele mit an der Uni da auch? War das?
Ja, also es sind, glaube ich, jedes Semester so zwischen 20 und 25 Personen, die neu dazukommen und dann, je nachdem, wie gut es ihnen gefällt, schrumpft die Zahl dann halt immer mehr und ein paar bleiben ab und zu dann auch dabei.
Ja. So war es bei dir?
Genau, so war es bei mir.
Was hat dir gefallen besonders?
Mir hat gefallen, dass es eben, wie Micha vorhin schon gesagt hat, so viele verschiedene Elemente sind, dass man eben das Tumbling macht, also Bodenturn, dass man springt, dass man tanzt und eben diese Hebefiguren und Leute in die Luft wirft und auch das Team an sich hat mir einfach gefallen. Also so die soziale Komponente, wie wir im Team miteinander befreundet sind und wir machen auch viel außerhalb vom Training miteinander und das hat mir einfach gut gefallen.
Wie war dein Weg zum Cheerleading?
Ja, ich komme eigentlich aus dem Kampf- und Kraftsport, also wirklich aus einer ganz anderen Ecke und hatte dann eine Zeit, wo ich nicht so richtig gewusst habe, was mein Sport ist, so als ich nach Tübingen gezogen bin und alles irgendwie anders. Und dann habe ich über meine Freundin, die hat gesagt, komm noch mal mit ins Cheerleading und ich war natürlich ein bisschen vorurteilsbehaftet und dachte dann, ob das wirklich was für mich ist und bin dann aber mitgegangen und wurde dann direkt im ersten Training so überfordert und so auf die Probe gestellt, dass es mich total angefixt hat und ich dann vom ersten Training an kein Training quasi mehr verpasst habe.
Mit welchen Vorurteilen begegnet man, wenn man Cheerleading macht?
Also häufig ist es dieses, ihr tanzt mit so Puscheln und so und auch, was ich in meinem Fall erlebt habe, als ich eben eine Verletzung hatte, eine Platzwunde vom Cheerleading, kamen alle und waren so, wie kann man denn mit so Puscheln eine Platzwunde kriegen? Und wenn ich dann sage, dass ich eigentlich nie Puschel in der Hand halte, wenn wir auf der Matte stehen, sind alle sehr verwirrt. Und wenn man ihnen dann ein Video zeigt von dem, was wir machen, sind sie meistens sehr beeindruckt, weil es halt gerade diese Hebefiguren und diese Leute, die wir in die Luft werfen und wieder auffangen. Also eine Kollegin von mir war mal völlig außer sich, die hat das gesehen und gemeint, ihr seid durch die Luft geflogen. Und wenn man es denen dann zeigt, so, dann sind viele Vorurteile, glaube ich, weg.
Woher kommt das Bild mit den Puscheln dann?
Ach, ich glaube, das ist einfach der amerikanische Cheersport und die vielen Filme, die man sieht von hübschen Mädchen, die mit Footballern zusammen sind. Das ist auch manchmal als Mann ist man da auch mit vielen Vorurteilen. Also gerade wenn ich jetzt Leuten erzähle, ich habe mich beim Cheerleading die Hand gebrochen, dann kommt, Männer machen auch Cheerleading. Das ist ja was ganz Neues. Und, genau.
Aber Männer sind schon wahrscheinlich in der Minderheit, oder?
Das ist auf jeden Fall. Also das kommt immer aufs Team an. Es gibt gerade die größeren Teams. Wir sind jetzt nicht das größte Team in Deutschland. Wir haben vielleicht 30 bis 40 Mitglieder ungefähr. Die größeren Teams, die auch sehr einen Schwerpunkt auf das partnerakrobatische Element setzen, die haben dann teilweise eine gleiche Anzahl von Männern und Frauen. Bei uns ist das vielleicht 10% Männer circa dabei.
Und erlaubt ist es, also von den Regeln gibt es nicht, dass da bei anderen Sportarten, da darf man ja sich nicht mischen.
Also es gibt verschiedene Kategorien, also es gibt zum Beispiel All-Girl, das heißt nur Mädchen auf der Matte und die treten dann in einer anderen Kategorie auf als wir. Wir sind Co-Ed, also Männer und Frauen gemischt und dadurch, dass wir die Männer haben, können wir halt manche Sachen machen, die man als All-Girl vielleicht nicht so gut machen kann. Genau, und deswegen werden wir unterschiedlich voneinander dann bepunktet und eingeordnet.
Dann wird das anders bewertet. Co-Ed, was bedeutet das genau?
Ja, Männer und Frauen gemischt.
Einfach gemischt, genau. Halt, ja. Und was kann man machen mit Männern und was nicht?
Ja, also klischeehalber würde man halt sagen, Männer bringen dann noch ein bisschen mehr Kraft mit. Das mag nicht in jedem Fall richtig sein, aber dann über die Breite vielleicht schon. Und zum Beispiel ist es ein Unterschied, also wenn wir jetzt Leute hochheben oder werfen, ist es immer ein Unterschied, wie viele Leute fliegen und wie viele Leute werfen. Und man würde klassisch sagen, umso stärker die Leute unten sind, umso weniger davon braucht man. Deshalb hat man die, gibt zum Beispiel in sehr männerdominierten Teams, ist es oft so, dass eine Person wirft und eine Person fliegt. Und wir sind so ein Mittelding. Bei uns ist es, wir haben Figuren, wo 1-1 das Verhältnis ist. Und dann haben wir aber auch Dinge, wo durchaus mal vier Leute jemanden hochwerfen. Und umso stärker man ist, umso weniger Leute braucht man.
Wie hat sich jetzt dein Training verändert, wenn du vom Kraftsport oder so im Kampfsport kommst? Was ist da jetzt anders?
Tatsächlich gar nicht so viel, wie man vielleicht denken würde. Also es ist dann doch ziemlich Kraftsport. Also die Ausdauerkomponente fällt leider weg, deshalb bin ich so schlecht ausdauermäßig aufgestellt wie noch nie. Aber im Endeffekt ist es Gewichtheben mit Menschen, was wir hier tun. Und als solches trainieren wir das auch. Genau. Also ganz viel Körpergewichtstraining, aber auch zusätzlich mit Gewichttraining. Und dann hat man viel Muskelkater im Endeffekt.
Macht ihr das alles gemeinsam dann? Oder gibt es da dann auch quasi Sachen, hey, Hausaufgabe oder Heimtraining?
Ja, weil das halt ein Teamsport ist, ist es schwierig, zu Hause Sachen zu trainieren. Natürlich gibt es manche Sachen, zum Beispiel die Flyer, also die Leute, die oben stehen, die ziehen ja Figuren, also die halten dann ihr Bein in der Hand über ihrem Kopf und so. Und da gibt es schon einige, die zu Hause auch was machen, weil man natürlich die Flexibilität, die man dafür braucht, die kriegt man jetzt nicht, wenn man irgendwie nur zweimal die Woche sich dehnt, sondern gibt es wirklich welche, die mehrfach die Woche zu Hause auch sich hinsetzen und dehnen und ihre Figuren üben. Genau.
Genau. Und für uns, die unten stehen, ist unser Job quasi zu Hause noch die Kraft tatsächlich aufzubauen, die wir dann dafür brauchen. Also wir treffen uns dann öfters nach dem Training oder privat in der eigenen Zeit, um dann noch einfach Kraftübungen, das heißt klassisch Liegestütze oder Fitnessstudio, solche Dinge zu machen.
Also Muskelmasse muss her, sonst kann man nicht unten stehen oder was auch?
Ja. Ja, schon. Also natürlich gehört auch viel Technik dabei, aber Kraft ist auch eine Komponente, die natürlich viel bringt, ja.
Wie wird man zum Flieger?
Wenn man klein und leicht ist. Also das ist tatsächlich eine Sache, die ich manchmal ein bisschen schade finde beim Cheerleading, dass einfach der Körperbau so viel vorgibt. Also ich bin zwar leicht, aber ich bin zu groß. Ich stand schon mal zum Spaß oben, aber ich werde nie ein richtiger Flyer sein, weil ich einfach zu viel wieg und zu groß bin. So, ja.
Also vorgegeben, ja.
Genau, sonst ist immer noch wichtig, wenn man oben steht, ein kleiner, leichter Mensch macht keinen guten Flyer. Sondern man muss Körperspannung mitbringen, man muss diese Dehnbarkeit mitbringen, die man sich natürlich wirklich hart erarbeiten muss. Dementsprechend ist es schwer, tatsächlich dann auch ein guter Flyer zu sein, auch wenn man klein und leicht ist.
Und was für Figuren gibt's da? Die haben die alle dann auch besondere Namen, oder?
Ja, die Namen kommen aus dem Englischen, also eine von den einfacheren Figuren zum Beispiel ist eine Liberty, eine Lip, da steht man auf einem Bein und das andere wird angezogen. Oder es gibt einen Stretch, wo man auch auf einem Bein steht und das andere zieht man quasi mit der Hand über den Kopf. Oder so ganz verrückte Sachen wie ein Bow and Arrow, wo dann der Fuß quasi auf dem Kopf liegt und die Hand noch irgendwie da durchgesteckt wird. Also es sieht alles sehr akrobatisch aus und ja, wenn man das kann.
Und die Namen, die hat irgendwann irgendjemand mal erfunden oder?
Genau, die variieren auch teilweise. Also wenn man dann mal in andere Teams kommt, dann heißt plötzlich alles irgendwie dann doch noch ein bisschen anders und das verwirrt dann auch manchmal ein bisschen.
Aber es muss doch irgendwie auch vergleichbar sein, oder? Wenn es jetzt als Sport ist, auch in Wettkämpfen läuft?
Genau, absolut. Also es gibt verschiedene Verbände mit verschiedenen Punktesystemen. Es gibt auch teilweise private Firmen, die Wettbewerbe ausrichten. Die haben dann vorher ein Regelwerk, wo ganz klar beziffert ist, was welche Schwierigkeit hat und dementsprechend dann auch was wie gewertet wird. Also zum Beispiel, einfaches Beispiel wäre, jemanden hochzuschmeißen, wäre ein Punkt. Wenn er dabei einen Rückwärtssalto macht, wären das vielleicht 4 Punkte. Und wenn er dann doppelten macht, dann vielleicht 10. Sowas.
Halleluja. Und da muss man halt gut auswählen, was traut man sich zu dann, oder? Oder wie kommt ihr zu euren dann Choreografien?
Ja, genau. Also Benny, unser Trainer, der guckt halt immer so ein bisschen, was können wir schaffen? Weil das Problem ist immer, wenn man was versucht und es fällt runter, dann gibt es einen Drop und es gibt viele, viele Abzugspunkte. Also muss man immer ein bisschen ausbalancieren, was ist vielleicht ein bisschen risikobehaftet, was könnte vielleicht droppen, aber was, wenn es steht, können es auch richtig viele Punkte geben. Und da muss man so ein bisschen ausbalancieren und zur Not dann vielleicht doch mal dann ein Element rauslassen, es ein bisschen runterschrauben, ein bisschen einfacher machen, genau. Aber guck da eben, dass es gut ausbalanciert ist zwischen dem, was wir können und dem, wie viele Punkte es gibt.
Also kann auch mal besser sein, einen einfacheren Sprung oder Wurf zu stehen, als dann den doppelten Salto fallen zu lassen.
Genau.
Ja, wir sind nur als Team auch immer recht bekannt dafür, auch gerne mal ein bisschen Risiko einzugehen. Also wir sind dann, oft stehen wir auf der Matte oder vor der Matte, bevor wir rausgehen und sind in heller Aufregung, weil es die 50-50-Chance ist, ob es der beste Auftritt überhaupt wird oder ob es wirklich eine absolute Blamage wird. Und als solche sind wir immer sehr risikobereit in der Hinsicht.
Kommt das irgendwo her? Also, habt ihr das gern so oder...
Ja, das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen unser Trainingsstil, dass wir da rangehen und dann doch den Anspruch haben, auch wirklich weit oben mitzuspielen. Und da muss man dann einfach ein Risiko eingehen, auf jeden Fall. Und das ist dann uns im Endeffekt dann auch wert, dass wir eventuell manchmal von der Matte enttäuscht runtergehen, klar.
Und es macht sich ja auch bezahlt, wenn man eure Bilanz in diesem Jahr anguckt, dann steht da eine deutsche Meisterschaft. Ja? Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Aho.
Danke.
Wie lief das ab? Was war...
Ja, da stand fast alles. Also da haben wir wirklich, waren schon ein bisschen mit Risiko, wenn ich wusste, ob alles steht. Und dann aber dieses Gefühl auf der Matte, wenn man merkt, okay, es klappt und manchmal auch, also eine von uns, die steht in der einen Situation mit dem Rücken zu allen anderen, aber sie konnte hören, wie das Publikum schreit und wusste, alles steht gerade, nichts ist gerade runtergefallen. Und in dem Training davor ist noch jeder zweite Stunt umgefallen und da an dem Tag eben nicht. Und das ist ein richtig tolles Gefühl, wenn man dann da steht und merkt, also das, was wir geübt haben, das ganze Training hat sich gelohnt und wir können das eigentlich und das kann stehen. Ja.
Auf der deutschen Meisterschaft war auch wirklich eine unglaubliche Stimmung, da war ein Riesenpublikum da von, ich würde tippen, so 2.000 bis 3.000 Menschen, die da wirklich richtig Stimmung gemacht haben, laute Musik und das belebt natürlich auch total, da laufen dann einfach manchmal Sachen, die noch nie gelaufen sind und dann das ist ein totales Glücksgefühl natürlich.
Beflügelnde Atmosphäre. Ja. Wie viele Teams waren da?
12 sind insgesamt in unserer Kategorie, also es waren natürlich viel mehr, das ist ja auch noch Altersstufen getrennt, aber in unserer Kategorie waren 12 Teams aus ganz Deutschland anwesend und da konnten wir uns durchsetzen.
Ist da so der Austausch mit den anderen Teams? Ist man da dann klar Konkurrent und schaut sich kaum an oder gibt es da auch so ein bisschen legeres?
Also ich würde sagen, das ist ein bisschen unterschiedlich, so natürlich mit manchen Teams versteht man sich besser, mit manchen nicht so gut. Jetzt an dem Tag haben wir ja CCH, die waren Zweiter und wir hatten es, glaube ich, vorher schon ein bisschen mit denen, weil die waren auch richtig, richtig gut und es war echt knapp mit denen und wir haben uns auch gegenseitig dann gratuliert hinterher und vorher und das war jetzt nicht so, also vom Gefühl her, dass die uns nicht gegönnt haben, sondern gesagt, hey, das war cool, was ihr gemacht habt. Und wir gesagt, das war cool, was ihr gemacht habt. Und wir haben die auch auf der Europameisterschaft wieder getroffen. Und die waren, glaube ich, direkt vor uns da dran. Und wir haben uns auch gegenseitig Glück gewünscht und haben uns angefeuert. Also da, das ist nicht nur Konkurrenzkampf da.
Wo sind die her? CCH? Wofür steht das?
Da wurde ich gerade erwischt. Das kann ich leider, weiß ich leider nicht.
Wichtig ist, dass ihr wisst, wo ihr her seid und ihr die Dragon seid. Wo kommt der Name eigentlich her?
Ursprünglich, wir kommen aus dem Verein SSC und da der SSC ist speziell auch bekannt für seine Footballer, die einzigen hier in Tübingen, die Red Knights. Und ganz am Anfang hießen wir die Red Princesses, glaube ich, was dann aber aus Klischeegründen zum Glück wieder abgelegt wurde. Und dann wurde sich einfach für was Ritterliches, also aus diesem Kontext stammendes, entschieden, was dann eben die Dragons waren.
Die Ritter kämpfen gegen die Drachen oder mit den Drachen.
Ja, dann lieber, ja eher lieber so, genau.
Zusammen. Und das seid ihr dann auch im Einsatz, oder? Bei den Football spielen? Oder?
Ja, also wenn die Football hier Heimspiel haben, dann sind wir normalerweise dabei zum Anfeuern. Das heißt, wir machen eine Pre-Game-Show im Normalfall. Das heißt, bevor es losgeht, feuern an und dann machen wir in der Halbzeit auch eine Show. Genau.
Anfeuern? Was gibt es da noch? Gibt es da auch Rufe dann?
Ja, also wir haben nicht so viele Rufe. Also es gibt ja Teams, die stehen dann das ganze Spiel neben dem Feld und jedes Mal, wenn ein Touchdown kommt oder irgendwas Spannendes passiert, gibt es einen Ruf. Das haben wir nicht so. Aber ja, wir haben einen Cheer, mit dem wir dann die Red Knights anfeuern. Und sonst machen wir eben Sachen, die wir sonst auch aufführen würden. Also wir werfen mal Leute hoch, wir machen ein bisschen Bodentouren, Tanz, Sprünge in die Richtung.
Was ruft ihr?
Sollen wir mal zusammen?
Ja. Mit Claps.
Nee, das ist, glaube ich, zu laut.
Doch, macht ruhig.
Mit der, ja, Klappen.
Also es ist, we are red and black. Red Knights are back, ready to attack.
Oh, cool. Die, auch Red Dragons dann oder nur Dragons? Da ist ja keine
Entweder Rote. The Dragons, wenn wir für uns auftreten, oder Red Knights, wenn wir für die Footballer auftreten.
Und dann gibt es Punkte und Touchdowns und so weiter. Muss man da dann die Regeln auch alle verstehen?
Ja, also idealerweise schon, weil es ist natürlich klasse, wenn wir dann ein bisschen besser anfeuern können. Und ich würde auch behaupten, 50% unserer Cheerleader verstehen die Regeln und die anderen halten sich dann vielleicht ein bisschen zurück in der Hinsicht. Aber ja, klar, das ist auch schön. Also gerade jetzt werden vom Football hatte der SSC dieses Jahr wirklich eine super spannende Saison, in dem ganz viele Spiele dann unglaublich knapp durch einen Punkt in der letzten Minute entschieden wurden. Da war es natürlich klasse, da dabei zu sein und das miterleben zu können.
Können dann die Cheerleader auch das letzte Quäntchen Glück oder Leistung rauskitzeln?
Ja, davon gehe ich doch aus, dass wir da maßgeblich dran beteiligt waren an diesem Erfolg, genau.
Genau, und da geht es jetzt aber auch weiter sogar noch, oder? Haben die nicht die Relegation geschafft?
Genau, ja, gerade sieht es richtig gut aus für die Red Knights und wir drücken natürlich die Daumen, dass es weiter so geht.
Gibt's aber bei Cheerleader gibt es nicht sowas wie Aufstieg oder Liga?
Okay. Na, das ist ja, das Cheerleading kann man sich in der Hinsicht vielleicht ein bisschen vorstellen wie Boxen. Also es gibt verschiedene Anbieter, die Wettbewerbe organisieren und in diesen Anbietern oder Verbänden kann man dann verschiedene Level erreichen. Also es fängt an mit der Süddeutschen Meisterschaft, hier geht dann bis zur Deutschen, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Darüber hinaus gibt es noch freie Meisterschaften, die dann wiederum auch manchmal Weltmeisterschaften haben. Aber zwischen diesen einzelnen Verbänden besteht kein besonders großer Austausch. Also wir sind jetzt zum Beispiel im CVD, heißt das, und können uns dann im Rahmen des CVDs und im Rahmen von freien Meisterschaften weiterqualifizieren. Genau, aber sind da jetzt tatsächlich auch so am höchsten Niveau angekommen im CVD, wenn wir jetzt auf der Weltmeisterschaft sind. Da geht es dann nicht mehr viel weiter für uns.
Da sucht man sich dann irgendeinen raus oder was, den Verband? Das ist ja auch ein bisschen komisch, oder? Dass das so ein bisschen zerklüftet ist?
Genau, das hat im Endeffekt eine historische Komponente, dass Cheerleading sehr stark an Football geknüpft ist und der CVD eben genau diese Verbindung auch fördert. Das ist nämlich Teil des AFVDs, das ist der Deutsche Footballverband. Und da ist einfach Cheerleading und Football Teil des gleichen Verbandes. Und in dem Konkurrenzverband, in dem CCVD, hat sich Cheerleading unabhängig vom Football gemacht. Und genau, dementsprechend ist es auch so ein bisschen eine Ideologiefrage. Und wir kommen halt klassisch als Verein, der ebenfalls Football anbietet, ist es für uns naheliegend, da im CVD auch zu starten.
Wer kein Football-Team an der Seite hat, der kann da gar nicht rein dann, oder? Mehr oder weniger?
Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber nee, bin ich überfragt. Das weiß ich nicht genau. Aber es ist gut, wenn man ein Footballteam hat, das ebenfalls im Verband organisiert ist, ist es schon sehr, sehr sinnvoll, sich im gleichen Verband zu organisieren, weil sonst das Footballteam, glaube ich, sogar Strafen davon zieht. Ja.
Und ihr könnt gegen die anderen dann eigentlich auch gar nicht antreten?
Oder nur auf offenen Meisterschaften. Auf offenen Meisterschaften, die verbandslos sind, da sieht man sich dann auch und dann konkurriert man natürlich auch unabhängig. Also die größte wäre zum Beispiel in Bottrop jährlich. Da sind wirklich die Besten von Deutschland da und da ist richtig super spannend und ganz breites Feld auch. Ja.
Übergreifend.
Genau.
Ist es da. Ja, wie sieht es aus mit dem Regelwerk und den, auch du hast vorhin schon mal ein bisschen angerissen mit den Punkten, da sitzt eine Jury.
Genau. Da sind immer, ich glaube, 5 Leute sind das in den meisten Regelwerken, die da sitzen. die dann Punkte geben. Das variiert auch je nach Regelwerk für die Schwierigkeit, für die Sauberkeit. Dann gibt es den
Spirit, also wie gut man das quasi rüberbringt, mit wie viel Emotionen. Und man kriegt am Schluss dann halt von jedem Richter so ein Papier, wo dann angekreuzt ist, wie viele Punkte man für jede Kategorie kriegt und dann wie viele Punkte abgezogen werden, zum Beispiel für einen Drop, also wenn man jemanden den Boden berühren lässt. Dann hat man am Schluss insgesamt aus diesen 3 oder 5 verschiedenen Richternebenen eine Punktezahl.
Wird dann Beste und Schlechteste auch gestrichen, wie in anderen Sportarten?
Ja.
Da nickt jemand. Aber ihr sitzt ja nicht in der Jury, sondern ihr müsst halt gucken, dass ihr überall gut seid. Und wie kann man sowas wie Punkte im Spirit trainieren? Auch. Weil das ist ja...
Ja, ich finde, wenn man auf die Matte geht, hat man sowieso immer ein bisschen mehr Spirit, weil man eben so sich freut. Und man muss halt eigentlich zeigen, dass einem das, was man gerade tut, Spaß macht. Und klar, das muss man schon ein bisschen üben, wenn man im Training immer so unemotional das macht, dann kann man das natürlich nicht einfach umschalten. Man muss schon üben und immer dran denken, das ist was Spaß macht und ich mache das gerne. Und ich finde, dann kommt es teilweise auch so ein bisschen automatisch, aber man muss natürlich auch dran denken, immer dieses Lächeln und sich freuen und zeigen, dass man Spaß dabei hat. Ja.
Also, wenn man total angestrengt und konzentriert ist, dabei dann auch noch so zu tun oder so zu lächeln, das ist sicher auch nicht leicht, oder?
Ja, vor allem, weil wir haben normalerweise 2,5 Minuten Zeit und das ist wirklich... Also so die anstrengendsten 2,5 Minuten überhaupt, weil es durchgehend die ganze Zeit Höchstleistungssport ist eigentlich und dann muss man dabei noch counten, also durchzählen, damit man immer alle gleichzeitig alles gleichzeitig macht und dann noch gleichzeitig sich freuen und lächeln und das ist schon anstrengend. Ja, wir gehen auch meistens von der Matte und legen uns erstmal hin oder müssen erstmal gut durchschnaufen, ja.
Man braucht eine gute Physis, aber ich denke auch die Psyche ist da sicher... Na, also das spielt eine Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer so, es variiert auch von Sportler zu Sportler, wie man damit umgeht. Also es gibt Sportler, die sind super aufgeregt vorher, die kommen kaum runter und andere sind dann eher, kommen damit besser klar, sind gelassener. Aber im Endeffekt zählt halt nur, wie gut es dann auf der Matte tatsächlich funktioniert. Und das haben wir als Team, glaube ich, die Erfahrung gemacht, dass wir sehr gut unter Druck funktionieren und dass dann, wir hatten zum Beispiel einen Stunt, der hat ganze 2-mal funktioniert. Das war einmal auf der Süddeutschen Meisterschaft und einmal auf der Deutschen Meisterschaft. Und das ist natürlich wunderbar.
Was war das für einer?
Das ist ein Aufgang. Also wir werfen eine Frau hoch, die macht einen Rückwärtssalto und landet dann auf unseren ausgestreckten Händen. Und das können wir eigentlich, aber wir hatten ein bisschen rumgetauscht mit den Kombinationen, sodass wir es im Endeffekt dann wirklich nur diese 2-mal, wo es gezählt hat, auch gestanden haben.
Im Training ist jedes Mal schiefgegangen.
Jedes Mal, ja.
Also wir hatten 2 von denen, die gleichzeitig eben hochgegangen sind und wir hatten es nie geschafft, dass beide gleichzeitig so einer stand mal und dann stand der mal, aber eben nie beide gleichzeitig.
Und die Hände waagrecht ausgestreckt oder senkrecht?
Ganz,
wo landet die?
Ein ganz normaler Rückwärtssalto und die landet dann auf ihren Füßen auf unseren Händen. Genau, also die stehen dann immer so, was sind das, so auf 2,5 Meter Höhe.
Genau. Ja, quasi und auf uns mit ausgestreckten Armen. Die springen vom Boden hoch und wir werfen sie hoch, sie machen Rückwärtssalto und landen dann auf uns.
Da kommt auch ganz schöner Druck, wenn jemand senkrecht mit den Füßen runterkommt. Was sind das für Kräfte, die da wirken?
Ja, auf jeden Fall. Da können durchaus auch schon mal Hände brechen. Das ist schon alles vorgekommen, ja.
Sehen wir hier, hören die Leute nicht im Radio, aber ich sehe noch hier einen Handverband. Und das ist wirklich eine Sportverletzung, ja.
Genau, da habe ich jemanden auf meinen Händen quasi getragen und die ist dann von einem Bein aufs andere gesprungen. Und ich habe leider ein bisschen daneben gegriffen, auch mein Fehler. Und dabei ist mir dann die Hand durchgebrochen, genau.
Schmerzhaft und langwierig und du fällst aus jetzt für...
Ja, ich bin schon wieder weit im Wege der Genesung und habe jetzt am Dienstag die Schrauben schon wieder rausbekommen und denke jetzt in 2 Wochen bin ich wieder voll einsatzfähig.
Passiert viel? Denkt ja immer so eher auch, ja, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, Platzwunde, Hand gebrochen, was passiert sonst noch alles?
Ja, also wir hatten schon Außenbänder, hatten wir jetzt dieses Jahr auch schon 2-mal jeweils 2 am Fuß. Dann hatten wir schon, wir haben noch eine andere gebrochene Hand dieses Jahr gehabt. Und dann Knieverletzungen, auch wenn irgendwas zusammengebrochen ist. Jetzt bei der einen war ich selber nicht dabei, aber es ist irgendwas zusammengebrochen und blöd auf dem Knie gelandet. Das war auch eine richtig, richtig langwierige Verletzung. Und dann ganz oft eben blaue Flecken, wenn man jemanden fängt. Also selbst wenn die nur 40, 50 Kilo wiegen, wenn man jemanden fängt, den man halt vor 3 Meter hochgeworfen hat, es kann halt schon mal blaue Flecken geben oder man kriegt mal einen Ellbogen ins Gesicht. Genau, also es ist schon ein relativ verletzungsanfälliger Sport, muss man sagen.
Was ist das Schlimmste so? Was findest du, was passieren kann?
Was passieren kann? Oh Gott, ja, oder so da ist viel. Aber was das Schlimmste, was jetzt bei uns im Team passiert, das war wirklich mal, dass Bänder im Knie abgerissen sind und das ist dann wirklich ein Jahr Pause mit wahrscheinlich deutlich über ein Jahr Beeinträchtigung. Ja, das ist schon richtig doof.
Und die gebrochene Hand steckst du locker weg, oder?
Ja, ich habe zumindest die Gewissheit, dass es wieder folgenlos heilt. Das ist natürlich super. Da sind Knochen immer ganz, ganz nett in der Hinsicht.
Und Platzwunden, wie geht man damit um?
Also ich muss sagen, das ist jetzt, wenn ich mir angucke, was sonst noch so passiert ist oder was passieren kann, würde ich das jederzeit lieber nehmen als ein Außenband zum Beispiel, weil es ist halt echt was innerhalb von einer Woche eigentlich wieder so gut ist, dass man Sport machen kann. Und in meinem Fall ist es sogar so, dass man sogar fast nicht mehr sieht. Da haben die Ärzte in der BG einen guten Job gemacht. Haben es gut genäht, aber ja, also das ist eigentlich fast nur das Harmloseste, was passieren kann.
Gibt es welche, die mehr gefährdet sind, die Flyer oder wer unten in der Mitte steht? Oder?
Ich glaube, es ist unterschiedlich, die Gefährdung. Also für Flyer ist es ganz oft eben die Füße, wenn sie bei irgendeiner Landeaktion dann einfach doof umknicken. Für Bases wäre klassisch auch viele, also Ermüdungserscheinungen, also viele Bases haben Probleme mit den Knien. Ich hatte jetzt auch schon mehrmals Probleme. Oder mit Schulter ist auch so ein Klassiker. Oder Handgelenke einfach auf die Gelenkregionen, auf die einfach sehr viel Belastung draufkommt. Genau, also ich glaube, Verletzungsrisiko ist vielleicht ähnlich. Es ist eher die Art der Verletzung, die variiert.
Wie ist die Kniebelastung? Du stehst, wie stehst du denn da dann? Und wie wirkt dann die Kraft? Bist du ein bisschen versucht zu federn zu stehen, ein bisschen angewinkelt? Oder?
Nee, eigentlich ja sogar eher nicht. Also ich probiere eigentlich einen möglichst stabilen Stand zu haben. Dadurch, dass ja ich einen relativ lange, also dadurch, dass auf meinen Händen noch jemand draufsteht, habe ich einen unglaublich großen Winkel, der, wenn da Bewegung reinkommt, total schnell zusammenbricht. Das heißt, ich probiere wirklich möglichst stabil gerade zu stehen, was dann oft auch muss man gut seinen Rücken und seinen Bauch anspannen, dass da man nicht ins Hohlkreuz fällt und dementsprechend solche Belastungen hat.
Und dann fangen die Muskeln an zu zittern, oder? Wenn sie dann irgendwie überansprucht werden.
Ja, wenn man zu lang irgendwo drunter steht, dann kann das schon passieren. Ja, wenn wir jetzt auf Meisterschaft gehen, da machen wir alles relativ schnell. Also wir machen eigentlich nicht, wir bauen was auf und stehen dann da sehr lang, sondern wir wollen ja zeigen, was wir können und dann ist da sehr viel Bewegung. Und dann steht der Flyer auf dem einen Bein, auf dem anderen Bein, dann werfen wir ihn auch schon wieder runter, gehen zu einem anderen und werfen den wieder hoch. Also da kommst du nicht. Aber ja, wenn man am Üben ist und versucht, dann vielleicht ist der Grip, also wie man die Füße hält, gerade nicht so gut, dann muss man das noch verändern. Und da steht man dann manchmal schon relativ lang unter einem Flyer drunter.
Wie wichtig ist das Warmmachen dann auch?
Auf jeden Fall sehr wichtig. Also wir gucken natürlich, dass man sich nicht verletzt bei sowas. Deswegen ist natürlich schon wichtig, dass man sich gut warm macht. Das machen wir auch immer alle gemeinsam und gucken, dass wir gut gedehnt sind. Bevor wir anfangen mit dem Training.
Lässt sich sowas wie eben Außenband vorbeugend trainieren auch? Kann man, welche Muskeln sind es, die dann greifen?
Das sind einfach relativ, das kann man ganz gut mit so Stabilitätsübungen für die kleinen Muskeln trainieren. Also es wäre, so ein Klassiker wäre so Wackelbretter oder irgendwie weicher Untergrund, Kniebeugen auf dem weichen Untergrund, Stehen auf dem weichen Untergrund. Für Handgelenke wäre zum Beispiel ganz viel einfach, dass man es schön sauber dehnt. Auch Stärkungsübungen des Unterarms wären da wichtig. Rücken ist klar auch. Stärkung der Rumpfmuskulatur. Also da kann man viel mit Ausgleichstraining auf jeden Fall machen.
Das ist dann das, was eher nicht im Team passiert?
Genau.
Sondern dann jeder für sich. Und so ein exemplarischer Ablauf von einem Training?
Also wir fangen eben meistens an mit, also was heißt meistens, wir fangen immer an mit Aufwärmen und Dehnen, das sind so 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann üben wir eben die verschiedenen Portionen. Zum Beispiel haben wir jetzt letzten Dienstag im Training, da haben wir dann 10 Minuten unsere Jumps geübt, also dieses Springen, dann übt man vielleicht 10 Minuten oder 15 Minuten den Tanz und dann macht man die verschiedenen Stunts, also diese Hebefiguren in verschiedenen Kombinationen, je nachdem, wenn Meisterschaft ist, natürlich immer in den gleichen Kombinationen, dass die besser werden und man tauscht mal ein bisschen rum. Dann haben wir eben den Tumbling-Part, also Bodentouren, wo inzwischen viele von uns so weit sind, dass sie mehr oder weniger allein ein Rückwärtssalto aus dem Stand oder ein Flickflack aus dem Stand hinkriegen. Genau, da üben wir natürlich dran, dass die, die das noch nicht können, das dann auch hinkriegen, idealerweise bis zur Weltmeisterschaft dann. Ja, und zum Schluss machen wir immer ein Huddle, das heißt, wir kommen alle zusammen und schreien dann We are Dragons als Abschluss und dann...
Huddle heißt es dann?
Genau, das kommt auch aus dem Football, das ist so dieses Aufhypen, was man dann auch macht zusammen.
Da geht man alle so in Kreisform, oder?
Genau.
Und dann nach oben irgendwas weg?
Genau, ja.
Ja, genau. Alle Arme in die Mitte und dann We are und dann auf Dragons schmeißen alle ihre Arme in die Luft.
Yeah. Und du bist schon auch Trainerin geworden jetzt, so schnell vom Anfang?
Nein, also wir haben ja nicht, also wir sind das Senior-Team, das heißt die Erwachsenen ab 16 aufwärts und wir haben auch noch ein Junior-Team, das sind die Jüngeren und da bin ich im Trainerteam mit drin, also wir sind zu dritt und gucken natürlich, dass da der Nachwuchs auch gefördert wird.
Was da anders bei den Kids? Da ist natürlich noch nicht so viel Kraft da, ne?
Genau, also wir haben auch eine sehr unterschiedliche Altersspanne, also wir sind so von 11 bis 15, das heißt, es sind natürlich manche auch noch sehr klein, das sind dann idealerweise in dem Fall eben Flyer, bis hoch zu, ja, die 15-Jährigen bei uns sind schon relativ groß und stark und also was variiert, die dürfen natürlich manche Sachen nicht machen, die wir machen, weil es einfach zu gefährlich ist und da weil es noch nicht so gut klappt. Und die üben dann auch noch mehr Tänze. Die haben zum Beispiel für die Footballspiele, wenn die anfallen, haben die noch viel mehr Tänze und ein Repertoire, aus dem die dann was vorzeigen können.
Tänze, nach welchen Kriterien wählt ihr da aus? Ist da auch dann Musik dabei? Tanzen ohne Musik?
Nee, es ist normalerweise Musik mit dabei. Ja. Und also muss sagen, mit den Tänzen bin ich nicht so. Wir hatten früher eine Trainerin, die hat sich diese verschiedenen Tänze alle ausgedacht. Mit den verschiedenen Bewegungen. Das sind meistens relativ kurze Tänze und die kann man dann auf jede Musik einfach machen, je nachdem, was gerade, zum Beispiel beim Footballspiel läuft ja manchmal einfach irgendeine Musik und dann kann man einfach auf diese Musik den Tanz machen.
Also, dass man das so ein bisschen freier macht, einfach eine Bewegungsabfolge hat, die auf verschiedene Rhythmen auch passen können.
Ja, genau. Das sind dann einfach, also man zählt 5, 6, 7, 8, immer auf 8 und dann einfach 2 Achte durch mit verschiedenen Bewegungen.
Und da hat man totale Freiheit im Endeffekt, ja. Da kann man kreativ, Bewegung.
Ja, also es ist quasi ein Stil für sich, der ist jetzt vielleicht, wenn man an Tanzen denkt, klassisch, ist das ein bisschen anders, wie bei Cheerleading Tanz funktioniert. Also es ist, bei Cheerleading generell ist es sehr wichtig, dass sehr klare Bewegungen, also wenig, was man jetzt vielleicht aus lateinamerikanischen Tänzen kennt, so eine fließende Bewegung, die auch sehr ästhetisch sind. Bei Cheerleading ist das Ganze sehr klar, also es sind klare Positionen, die aneinander gehängt werden. Genau, dann eben auf Musik, auf einen ganz klaren Takt, der auch nicht irgendwie Offbeat oder solche Sachen, sondern es ist sehr klar, dass auf einen Takt muss die und die Bewegung kommen. Genau, also es hat...
So ein bisschen zackig halt, ja, also zack, 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 Bewegung und nicht so...
Fast schon militärisch? Nicht wirklich, aber zackig.
Genau, so ein bisschen auch, zackig, ja. Einfach. Das sind diese verschiedenen Bewegungen und man geht von einer in die andere. Und es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie mit einem Schwung so seine Arme hin und her schwingt, sondern das wirklich zack, dann bin ich rechts und zack, dann sind meine Arme links. Genau, so ist beim Cheerleading mit dem Tanzen.
Nicht das Fließende, sondern eher ja, hin und her und ja. Klar voneinander zu trennen. Und das Verhältnis Tanz, Bodenturnen, Heben, Fliegen...
Das variiert tatsächlich von Team zu Team. Also es gibt einfach Teams, die sehr darauf ausgerichtet sind, anzufeuern, also sehr viel einfach bei Spielen, bei Auftritten unterwegs sind, die dann dementsprechend auch viel mit eben Tanz und so Sprechelementen arbeiten. Es gibt andere Teams, die sehr, sehr stark diesen Wettkampfcharakter machen und wirklich viel Hebefiguren, viel fliegen. Und wir, würde ich sagen, sind ganz klar dem zweiten Typ zuzuordnen. Wir treten natürlich auch gerne auf und sind da auch sowohl auf Footballspielen als auch auf privaten Events sind wir da durchaus vertreten. Aber bei uns steht immer der Wettkampfaspekt natürlich im Vordergrund, weil wir da gut sein wollen, weil wir da weiterkommen wollen.
Und genau. Auch eben jetzt schon erfolgreich seid. Da habt ihr den Ehrgeiz auch, ja? Dann?
Ja, so. Auf jeden Fall. Also das, was wir gut können, ist eben das... diese Figuren, diese Hebefiguren und dann gucken wir natürlich auch, dass das, was wir können, dass wir auch zeigen können, was wir können.
Durch die deutsche Meisterschaft, was hat man da eigentlich gewonnen? Gab es da einen Pokal?
Ja, klar, da gibt es immer so einen Pokal und massenhaft Medaillengewänder ausgeteilt. Was sehr schön war, auf der deutschen Meisterschaft hat man dieses Jahr auch ein T-Shirt bekommen, die ersten Plätze. Und das ist natürlich ein super Ding. Da hat jeder dann sein Meisterschafts-T-Shirt, das man gerne anzieht und sich gerne daran erinnert.
Und das Preisgeld?
Das ist vernachlässigbar, sagen wir es mal so.
Aber es ist ein Titel, den euch keiner nehmen kann. Ich glaube, gibt es andere deutsche Meister aus Tübingen? Wahrscheinlich nicht, ne? Glaube ich, habe keinen von keinem gehört in diesem Jahr.
Wüsste auch nicht, ne?
Und dadurch habt ihr euch qualifiziert für die Europameisterschaft?
Ne, für die Weltmeisterschaft. Also für die bei der deutschen Meisterschaft qualifiziert man sich direkt für die Weltmeisterschaft. Und die Europameisterschaft, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, die wurde so ein bisschen dazwischen geschoben. Also zu dem Zeitpunkt, als wir bei der deutschen Meisterschaft waren, hieß es, dieses Jahr gibt es keine Europameisterschaft, weil sich niemand gefunden hat, der die ausrichten will. Und ich glaube, 1 oder 2 Wochen nach der deutschen Meisterschaft kam dann raus, okay, es hat sich jemand gefunden, der das ausrichtet. Und dann war es, glaube ich, so, dass wir zur Europameisterschaft mussten, weil wir sonst nicht bei der Weltmeisterschaft hätten antreten dürfen. Aber bei der Weltmeisterschaft haben wir uns für nichts mehr qualifiziert. Also die Qualifikation für die Weltmeisterschaft, die haben wir durch den Sieg bei der Deutschen bekommen.
Aber wenn ihr nicht zur Europameisterschaft gegangen wärt, hättet ihr vielleicht nicht mehr antreten dürfen oder so.
Genau.
Ja? Und dann war das so ein bisschen ein Pflichtprogramm.
Ja, es ist natürlich trotzdem cool, wenn man sagt, man kann auf eine EM gehen. Vor allem, was ich besonders toll fand, die war in Heidelberg dieses Jahr. Das heißt, wir mussten nicht mal weit wegfahren. Wir konnten am Samstagmorgen hin auftreten und am Samstagabend wieder zurückfahren und konnten dann sagen, wir waren bei der Europameisterschaft mit dabei.
Und seid Dritter geworden.
Mhm. Genau.
Wie war das im Vergleich zur deutschen Meisterschaft, die EM?
Ich glaube, also die deutsche Meisterschaft, da war noch mehr Emotion, weil wir wirklich wussten, es geht um alles. Wir haben heute die Chance, wir haben auch wirklich nicht dran geglaubt. Also ich kann vielleicht sagen, unser Trainer hat vor einem guten Jahr mal eine Gruppe eingerichtet, eine WhatsApp-Gruppe hier Towards WM. Und wir haben sie alle ziemlich belächelt und haben uns gedacht, das wird niemals was, träum weiter. Und als man dann tatsächlich da stand und der erste Platz ausgerufen wurde, das war wirklich ein total surrealer Moment für uns. Und dementsprechend glaube ich, dass da eigentlich fast nichts drankommen kann. Die Weltmeisterschaft selbst wird, denke ich, auch nochmal ein völlig anderes Gefühl, weil im Vergleich zur Welt einfach dann Deutschland doch ein ziemlich kleiner Fisch ist. Also gerade die asiatischen Teams sind unglaublich stark. USA ist natürlich klassisch auch immer sehr stark dabei. Und da werden wir einfach unglaublich beeindruckt sein, was da an anderen Teams auftreten und uns selbst auf so einer gigantischen Bühne präsentieren zu dürfen. Das ist natürlich wir werden als Team Germany antreten, also als Landesauswahl mit hier Uniform. Und das ist natürlich irgendwie alles Wahnsinn für uns alle. Ja.
Wo wird die sein?
In Takasaki, Japan ist die.
Da reist ihr mit 30 Leuten oder eine große Delegation?
Es dürfen 16 Leute auf die Matte. Das heißt, die 16 Leute aus dem Team, die auf der Matte stehen. Und dann haben wir ein paar Ersatzpersonen dabei und natürlich Betreuer. Wir kriegen einen Physiotherapeuten, wir kriegen einen Arzt vom Verband, glaube ich, gestellt. Wir reisen dann mit einer sehr großen Delegation da an und sind dann quasi die Woche auch die ganze Zeit zusammen. Reisen, glaube ich, am Dienstag an und trainieren dann da nochmal und sind dann eben Freitag, Samstag, Sonntag da in Takasaki auf der Matte.
Und da, wie ist es da dann in Gruppen oder auch von der Bewertung her, der Modus bei der WM gleich?
Das ist wie eine ganz normale Meisterschaft, also man tritt auch wieder in Gruppen an, die sind dann halt nicht mehr nach Vereinen organisiert, sondern nach Ländern, also da tritt dann halt Japan gegen Deutschland, gegen USA, gegen China an. Aber auch in den verschiedenen Kategorien, also wir werden auch wieder in der Co-Ed-Kategorie mit Männern und Frauen antreten und dann wird das bewertet werden. Es ist natürlich ein bisschen ein anderes Regelwerk, als wir jetzt aus Deutschland gewohnt sind, aber auch da werden wir uns anpassen und da mitmachen.
Und wer ist der deutsche Verband ist dann nochmal was Übergeordnetes oder hat das wieder mit diesen unterschiedlichen?
Genau, also der deutsche Verband kooperiert quasi mit einem weltweiten Verband und die Länderverbände können dann in diesen internationalen Verband ihre Auswahl schicken. Und in dem Fall sind wir dann halt die deutsche Auswahl unseres Verbandes, die dann Deutschland eben auf dieser Bühne repräsentieren wird.
Und es war so ausgemacht im Vorfeld, dass das Qualifikationsverfahren über die deutsche Meisterschaft läuft.
Genau.
Wisst ihr schon, war schon eine Gruppenauslosung? Wisst ihr schon, mit wem ihr? Habt ihr schon Gegner studiert?
Es ist nicht so, dass es wie in dem, also kein so K.O.-System, sondern es ist, alle treten gleichzeitig auf gegeneinander an und dann gibt es noch Finals, wo man nochmal antritt. Also man hat quasi zwei Auftritte und daraus wird dann einfach, ich glaube, sogar das Mittel genommen. Wir haben natürlich unsere Gegner schon intensiv in YouTube-Videos studiert und sind schwerst beeindruckt, was da so gezeigt wird. Also wir gehen da jetzt nicht mit der Ambition hin, Erste zu werden. Wir probieren da unser Bestes zu liefern und uns einfach toll da zu repräsentieren. Das wäre unser Traum, dass es nochmal so toll läuft, wie wir das auf der Deutschen hatten.
Einfach das Event genießen und so eine weite Reise ist ja wirklich ja auf die andere Seite der Welt, ne? Nach Asien und dann sporteln. Was habt ihr da eigentlich an? Immer, das ist ja so, auch gibt es ja auch so Trikots?
Ja, also wir haben eine Uniform, die ist langärmelig und bauchfrei bei den Frauen und dann Nike Pros, ganz kurze Hosen und dann gehören auf jeden Fall, also ich glaube, die Schuhe müssen nicht mal alle weiß sein, aber wir haben normal für alle weiße Schuhe an und dann haben die Frauen eigentlich auch immer eine Schleife im Haar. Ich habe meine eigentlich so dabei, ich habe sie draußen, es ist so eine glitzernde Schleife und da steht halt Dragons drauf und dann je nachdem, viele hat, also tupieren ihre Haare und sehen ganz popös aus. Wir haben meistens so ein bisschen hier vorne so eine Tolle und dann einen ganz, ganz hohen Zopf und dann die Schleife drauf. Es gibt auch manche Teams, die flächen sich die Haare ein, aber es ist auf jeden Fall mit sehr viel Glitzer und viel, viel Aufwand verbunden. Ja.
Also auch das erfordert Training dann?
Ja, wir haben schon so ein bisschen so zugeordnete Aufgaben. Also manche bei uns sind besonders gut im Schminken, manche sind besonders gut im Haare machen und wenn wir auf eine Meisterschaft gehen, dann stellen wir uns halt da alle bei denen an und machen uns nacheinander die Haare und schminken uns, dass wir alle super aussehen und glitzern und genau.
Sieht bei Männern aus? Schminkst du dich auch?
Ich hatte tatsächlich sogar schon mal Glitzer im Bart, also es ist schon alles vorgekommen, aber es ist dann doch da werden dann die Klischees und die Geschichte des Sports dann doch wieder deutlich, dass man als Mann dann irgendwie im T-Shirt und Hose startet, während sich die Frauen da aufwendig zurecht machen. Es muss auch nicht sein, ist auch nicht immer, also wenn man dann tatsächlich auf dem Wettkampf ist, erstickt man teilweise vor Haarspray, das ist auch, also es ist vielleicht sogar ein bisschen die Schattenseiten des Sports, das kann man so sagen, aber gehört halt irgendwie dazu.
Ja, inwieweit transportiert es vielleicht auch ein überkommenes Geschlechterbild, ein Rollenbild, wenn man sich da die Girls ganz kurz und bauchfrei und übertrieben geschminkt, was denkst du darüber?
Ja, ich finde in unserem Alter ist okay, weil so wir sind alle erwachsen, sag ich mal, aber was ich zum Beispiel, was man bei den Kleinen manchmal sieht, bei den Peewees, das sind die unter 12-Jährigen, wenn die dann halt ankommen und haben riesig geschminkte Wimpern und Lippenstift, da weiß ich dann auch nicht immer, was ich davon halten soll. Es gehört so ein bisschen dazu. Ich finde, manchmal macht es auch Spaß. Ich meine, wann hat man schon mal die Möglichkeit, mit einer Tolle und einer riesigen Schleife im Haar rumzulaufen und Glitzer auf den Augen? Man ist dann auch froh, wenn es wieder runterkommt, aber ich finde so für den Wettkampf finde ich es eigentlich ganz witzig, wenn man so rumläuft und alle glitzern und alle sind so rausgeputzt. Aber ja, ich finde, man muss ein bisschen aufpassen, gerade wenn es um die Kleineren halt geht, wie man die wirklich da auf die Bühne stellen will.
Und ja, du schlüpfst da in eine Rolle und kannst dich darstellen und so, aber fühlst dich nicht als Objekt oder so, ne? Das kann ja auch dann sein, dass sowas der Sport oder dass sowas instrumentalisiert wird so ein bisschen.
Genau, ja. Ich sehe das halt einfach so, wir zeigen ja, was wir können und das Hauptaugenmerk liegt einfach auf dem, was wir tun, an den akrobatischen Sachen, die wir machen, an der Kraft, die wir zeigen und nicht an der Schleife jetzt oder an den Haaren.
Wie weit ist Sexismus da ein Thema auch manchmal?
Ja, also vielleicht im Umgang mit uns von Leuten, die uns jetzt vielleicht nicht kennen, dann kommen durchaus schon mal so Kommentare, das ist klar. Aber jetzt gerade natürlich wenn wir auf Wettkämpfen unterwegs sind, sind wir natürlich unter Gleichgesinnten. Da wissen alle, was Cheerleading ist, was da wichtig ist. Und da versteht man das natürlich auch. Aber ja, natürlich, also gerade ist natürlich auch als Mann ein Thema, dass man da durchaus immer, Cheerleading ist ein Sport für Schwule, ist natürlich immer ein Klischee, was da rumgeistert. Und Ach, ich glaube, man muss da irgendwie das Klischee kennen und da sich irgendwie eine schmissige Antwort für überlegen und dann ist es auch gut mit umzugehen.
Was sagst du da?
Ach, oft sage ich einfach gar nichts vielleicht und schüttle einfach nur die Augen und ach, im Endeffekt, ich glaube, sobald man einmal ein Bild zeigt, ist dann auch schon relativ klar, dass es vielleicht doch mehr zu diesem Sport ist als irgendwie aufgeschminkte, bauchfreie Mädels und schwule Männer.
Und gibt es da irgendwelche absoluten Vorbilder oder so Superstars des Cheerleadings?
Ja, gibt's also... sowas? Also, ja schon, natürlich. Also zum Beispiel im deutschen Kontext ist Konstantin heißt der, der kommt aus Hessen, ist der, hat auch eine eigene Firma, mit der Cheerleading promotet und Events veranstaltet, iCheer. Und das ist so im deutschen Vergleich wirklich so das Idol, wo als Leute, für Leute, die andere Leute hochwerfen, also für Bases, so der, die Himmelgestalt für uns ein bisschen.
Kannst du von dem noch was abgucken auch?
So. Eine Menge. Also einfach.
Ja, wo guckst du dahinter? Wie er steht, wie er greift?
Naja, also es ist viel einfach, man würde sagen, er ist so weit entfernt, dass es schon wieder fast schwierig ist, da tatsächlich im einfachen Abgucken was zu lernen. Also es ist einfach ein völlig anderes Niveau, was da manche Leute einfach auch haben. Aber natürlich, also an Dingen, wie er greift, an Dingen, wie er trainiert, an auch einfach kreativen Ideen. Das ist ja bei unserem Sport, ist ja durchaus auch ein kreativer Sport. Also die Figuren sind dann nicht festgefahren, sondern es gibt auch immer wieder neue Elemente und neue Zusammenstellungen. Und da kann man natürlich super viel von auch richtig guten Teams lernen, die dann einfach da ganz weit vorne kreativ sind, wo wir auch, ich glaube, uns ganz gut behaupten können. Also unser Trainer ist durchaus auch bekannt dafür, dann auch mal ein bisschen outside the box zu denken.
Wie sieht es bei dir aus mit Vorbildern?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich so ein Vorbild habe. Ich gucke natürlich, auf Instagram oder so ein paar, wo ich mal angucke und dann sitzt man so da und denkt so, wow. Aber jetzt nicht so, dass ich mir da viel abgucken könnte, weil also gerade einige Sachen, die ich angucke, sind eben Männer und also das, manche von den Sachen werde ich einfach nie können, so allein, ja. Aber es ist schon ganz cool, einmal zu sehen, was andere so können und was möglich ist auch.
Wie sieht's aus hier mit beim Basketball? Haben Sie ja auch hier in Tübingen Cheerleader. Seid ihr mit denen in Kontakt?
Eigentlich. Nee, Basketball-Cheerleader ist klassischerweise auch, wenn man sich die NBA anguckt, immer recht tanzlastig. Also sind vielleicht eher vergleichbar mit so Hip-Hop-Crews. Und das ist einfach was wir als Team nicht so viel machen und dementsprechend gehen wir gerne auf die Basketballspiele, aber treten da jetzt nicht selber auf.
Wie geht's weiter bei euch? Was sind jetzt die nächsten Eckpfeiler im November? Die Weltmeisterschaft, das ist das große Highlight, da darf jetzt nichts mehr schief gehen, die Hand muss gut abheilen, ja.
Genau, ja, also wir trainieren natürlich fleißig weiter auf die Weltmeisterschaft, sind da im heftigsten Vorbereitungsmodus aktuell. Und dann nach der Weltmeisterschaft geht es natürlich weiter. Also es gibt wieder neue Landesmeisterschaften, es gibt nach wie vor offene Meisterschaften. Wir werden natürlich gucken, dass wir jetzt, wir sind an dem Punkt, wo wir noch nie waren. Unser Team ist so stark wie noch nie, wir sind so gut wie noch nie und möchten da natürlich dran anschließen und dass es weiter nach oben geht, klar.
Nicht, dass ihr satt werdet.
Nein, ich glaube, die Gefahr besteht nicht.
Und eins hatte ich noch. Ja, wie kann man bei euch mitmachen? Kann man bei euch noch? Seid ihr offen?
Ja, also man kann eben natürlich bei uns über einen Hochschulsport einsteigen, immer zu Beginn des Semesters. Man kann aber auch über den Verein kommen. Also wir haben eine Seite online, wo man nachgucken kann vom SSC. Und wir nehmen immer gern Leute auf. Und ganz wichtig im Moment wäre auch eben in dem Juniors-Team, das heißt die bis 16-Jährigen, die Jüngeren, da haben wir gerade ein bisschen Schwund leider und da wäre es schön, auch mal wieder ein bisschen Zuwachs zu kriegen. Die Trainingszeiten stehen auch online. Da kann man, glaube ich, einfach am besten, wenn man interessiert ist, mal auf der Seite vorbeigucken vom SSC Tübingen. Und da findet man alles, da gibt es Kontaktinformationen und Trainingszeiten.
sc-tübingen.de/cheerleading. Da genau. Findet man alles.
Genau, und wir sind da auch sehr offen. Also wir sind da gar nicht irgendwie, es gibt andere Teams, die da sehr mit Auswahl und irgendwie da reinkommen und wir da sind da prinzipiell sehr offen. Bei uns kann jeder trainieren, der netter Mensch ist und Spaß an dem Sport hat, da sind wir, freuen wir uns über jeden, der vorbeikommt und kann bei uns Probetraining machen, kann sich da im Verein anmelden. Genau.
Ja, man muss auch nichts mit, also keine Vorkenntnisse mitbringen. Ich habe auch jetzt angefangen und ich konnte weder turnen, noch habe ich schon mal jemanden in die Luft geworfen. Aber dadurch, dass wir eben über den Unisport eigentlich jedes Semester Leute reinkriegen, die das noch nie gemacht haben, haben wir immer die Möglichkeit, auf verschiedenen Leveln zu trainieren. Und jeder kann halt so trainieren, wie er es von seinen Leveln her kann.
Du hast innerhalb von einem Jahr vom quasi Rookie zur deutschen Meisterin geschafft. Ja,
ja, genau. Ich bin so ein bisschen da reingerutscht vom Zeitpunkt her. Also ich war dann, habe eben im April letztes Jahr angefangen und dann kam der Sommer, dann war die Saison vorbei und hieß, ja, wer hat Lust auf Meisterschaft zu gehen? Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, ich mache das erst seit ein paar Monaten. Alle sagen, ist doch egal, Meisterschaften sind lustig und so. Und ich sagte, okay, wenn ihr meint, dann komme ich halt mit. Und ja, also ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, auch dass ich jetzt auf eine Weltmeisterschaft fahre. Schon ein bisschen verrückt, aber richtig cool.
Bilderbuchkarriere quasi.
Quasi, ja. Das in meinem Alter.
Ihr habt auch gesagt, ihr tretet bei Wettkämpfen auf, aber man kann euch auch privat buchen. Was, wie wäre da der Modus oder was gibt es halt bei einer Hochzeit oder so?
Ja, genau. Also da sind wir prinzipiell für alles offen. Auch da kann man auf unserer Homepage natürlich finden, wie man uns da kontaktiert. Einfach eine Mail schreiben und wir sind gerne auf privaten Events. Ich weiß nicht, war, ich glaube, doch, wir sind. Doch, wir sind natürlich schon auf eine Hochzeit aufgetreten. Wir sind auch schon auf 4 verschiedenen Sportevents in Tübingen, zum Beispiel auf dem universitären Staffellauf waren wir mal, auf diesem 100 Kilometer Staffellauf oder Triathlon, auf dem Stocherkahnfest waren wir, was ein Highlight auf jeden Fall war. Und klar, einfach kontaktieren und wir sind da, wir haben da Spaß dran.
Was braucht es da für Rahmenbedingungen? Eine ebene Matte und...
Also eben ist gut, Mathe muss nicht unbedingt sein, wir freuen uns natürlich, aber wir treten auch gerne draußen auf, das ist kein Problem, wir fangen unsere Leute selber, wir brauchen keine Matten, wunderbar.
Auch auf Asphalt zur Not, ja?
Ja, zur Not.
Lieber eine Wiese, Wiese ist ein bisschen besser.
Und dann kommt ihr mit 16 Leuten oder noch mehr und rockt, macht 2,5 Minuten oder geht es dann auch mal länger?
Genau, das ist dann halt, was wir besprechen müssen. Also wenn wir, je nachdem auch was gewünscht ist, ob wir einfach rumstehen sollen und ein bisschen was zeigen. Auf dem Stocherkahn waren wir, ich glaube, mehrere Stunden da und haben einfach für uns Sachen gezeigt und immer wieder kamen Leute und haben mit uns gesprochen und das
auf
war
dem Stocherkahn, wie geht das?
Nicht auf dem Stocherkahn selbst, sondern daneben.
Oh, das wäre eine Herausforderung. Ja, das können wir mal ausprobieren.
Genau, da standen wir auf der Neckarinsel und haben da einfach direkt am Eingang, schöner, prominenter Ort. Genau, und sonst, klar, wir treten auch auf so Halbzeit-Events auf, dann 2,5 Minuten, mit wie vielen Leuten müssen wir dann halt bequatschen, was da möglich ist. Das ist
und was es kostet dann auch, ja?
Genau.
Verhandlungsbasis.
Genau.
Nächstes Heimspiel von den Knights, haben die ein Heimspiel jetzt nochmal in der Relegation, seid ihr da nochmal dabei?
Die Frauen haben noch ein Heimspiel und zwar am 10.8., also jetzt nächste Woche am Wochenende, da treten wir nochmal auf.
Und dann ist auch Sommerpause.
Ja,
wahrscheinlich.
Genau.
Trainiert ihr über den Sommer trotzdem?
Ja, selbstverständlich.
Die, die da sind, die, die nicht im Urlaub sind, trainieren genau. Weiter mit. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, Sophia, Micha von den Dragons.
Vielen Dank an dich, war sehr nett.
Ja, sehr gerne. Und toi, toi, toi natürlich für die Weltmeisterschaft. Wir drücken die Daumen und kriegen dann hoffentlich eine Meldung von euch, wie es gelaufen
Dankeschön.
Ist. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.